das nicht vergessen. Wir sind in 1. Mose, Kapitel 28. Beten wir, bevor wir anfangen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du bei uns bist und dass du mit uns in diesem Leben mitgehst. Dass du uns nie alleine lässt, dass du uns sogar dein Geist uns geschickt hast. Unser Beistand. Vater, dieses Thema läuft durch diese ganze Geschichte mit dir. Dass du bei deinem Volk bist. Und wir danken dir so sehr dafür. Öffnet unsere Augen, unsere Herzen, unsere Gedanken für deine Wahrheit. Für das, was du uns sagen willst, was wir mitnehmen können. Hinein in die Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen. Nicht vergessen, als Erinnerung für alle, aber auch für die Gäste heute, das ist unser Leitvers für die ganze Predigtreihe. Aus Johannes 17. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Ziel für uns ist Jesus zu erkennen, Gott zu besser kennenzulernen, wer er ist, was für ein Wesen er war oder ist und wie er war. Besonders im Alten Testament, mit solchen Geschichten, wo wir heute sind. Wir sind ein ganzes Stück zurück in der Geschichte Gottes. Letzte Woche, haben wir schon gehört, hatten wir die Geschichte über Josua, als er diesen Auftrag bekommen hat, das Land Kanaan zu erobern. Sei mutig und stark. Lang bevor irgendjemand an 12 Stämme, die aus 12 Brüdern kommen sollen, gedacht hat, gab es eine Geschichte zwischen zwei Brüdern, die so unterschiedlich waren. Ich habe ein Foto gefunden von den beiden. Jakob und Esau. Ja, ob sie so ausgesehen haben, na, weiß man nicht. Man sieht verschiedene Fotos. Normalerweise ist Jakob rasiert. Und das fand ich schöner, dass er nicht rasiert ist. Also ich musste das da hinstellen. Die Frau von Isaac, Rebekka, wurde mit Zwillingen schwanger. Und wir lesen in dem Text, dass die Kinder sich in ihrem Schoß stießen. Und Rebekka fragte Gott, kann ich verstehen? Ich bin keine Frau, aber würde ich auch fragen, hey, was ist hier los? Und Gott sagte, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie sind die zwei beschrieben? Es ist ein bisschen dargestellt in dem Foto. Esau war rötlich am ganzen Leib, wie ein haariger Mantel. Jakob kam heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus fest. Jakob war aber ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb, war gerne zu Hause. Jakob war auch hinterlistig. Hat seinen ungeduldigen, hungrigen Bruder ausgenutzt, um an sein Erstgeburtsrecht zu kommen. Esau hat dadurch sein Erstgeburtsrecht verachtet. Und später schaffte Jakob es durch einen Betrug auch, den Erstgeburtssegen zu bekommen. Esau hat nichts. Jakobs Leben war in Gefahr. Wir lesen in Kapitel 27, Kapitel davor, 41, Vers 41, als der Vater gestorben ist, sagte Esau, die Zeit, da man um meinen Vater trauen wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Er war nicht sehr zufrieden mit seinem Bruder. Jakob dagegen flieht nach Paddan Aram in der Nähe von Damaskus, um eine Frau von den Töchtern seines Onkels zu holen, also aus seinem Volk, und nicht eine Frau von den Kanaanitern. Aber als Esau das erfuhr, sein Bruder macht, was erwartet ist, und ist gehorsam und holt eine Frau aus unserer Familie. Was macht er? Ging er hin zu Ishmael und nahm zu seinen Frauen noch eine Tochter Ishmaels. Und jetzt kommen wir zu unserem Text für heute. Ich habe das hier oben. Das ist heute Neues Leben, Übersetzung. Aber bitte, lies mal mit. Es ist immer interessant, zwischen den verschiedenen Übersetzungen, was man daraus holt. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen, legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham, der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deine Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte: Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen genutzt hat, stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab: Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Gott wiederholt sein Versprechen, das er Abraham gab, und in alle drei Teilen: Land, Nachkommen und Segen. Jakob träumt von einem offenen Tor zum Himmel, von Engeln an diesem Ort hinunter hinaufsteigen. Ich habe vergessen, die Uni, wo Benjamin, unser Sohn, ältester Sohn, studiert hat, in Abilene, Texas. Es gibt einen Künstler, der in dieser Stadt wohnt, und er hat für diese Uni dieses Traum dargestellt als Monument, sagt man auf Englisch. Nicht Statue, aber es ist 10 Meter hoch und sehr imposant. Bringe ich nächste Woche, suche ich später, Nana. Es ist sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht. Ein heiliger Ort, nannte er das. Und wie der Mensch so ist, nennt er diesen Ort etwas Besonderes, das Haus Gottes, Bet-El. Ungefähr 16 Kilometer nördlich von Jerusalem, da ist Bethel oder Bethel, 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 ja. Ich finde es interessant, auf Hebräisch verstehe ich das, Bethel, der Akzent ist auf den zweiten, oder?
Ja, weil das zwei
Wörter sind. Zwei Wörter, genau, Bethel, Gott ist El.
Ja.
Jakob ist auf der Flucht von seinem Bruder und er weiß genau warum. Er hat ihn betrogen, er hat ihn einfach ausgenutzt. Er gehorcht seiner Mutter und seinem Vater und geht zu ihrem Bruder Laban, um eine Frau zu holen. Und auf einmal kommt dieser Traum. Wieso offenbart Gott, wieso offenbart sich Gott so in dieser Art und Weise zu Jakob? Frage ich mich. Warum hat er ihm diesen Traum gegeben? Wir werden mehr Dienstag und Mittwoch darüber diskutieren und austauschen. Besonders ab Vers 20, diese Vereinbarung, die er gemacht hat. Aber ich habe wieder ein paar Punkte zu der Aussage Gottes. Vers 13 sagt er, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Gott offenbart sich im Zusammenhang mit seiner Familie. Sozusagen, ich bin keine neue Gottheit. Ich bin der einzige Gott. Ich war immer da. Und ich bin derjenige, den deine Väter kannten. Und für mich ist hier der wichtige Punkt, die ich am meisten mag. Gott kennen im Vergleich zu etwas über Gott wissen. Bis jetzt scheint es mir in der Geschichte so, als ob Jakob etwas über Gott gekannt oder gehört hat, aber bis jetzt keine persönliche Erfahrung mit Gott gemacht hat. Und das braucht er. Und Gott gibt es ihm, diesen Kontakt in einer beeindruckenden Art und Weise. Er konnte nur so reagieren, denke ich, als er sich mit Gott vereinbart hat. So, du bist Gott, erfülle diese Dinge und dann wirst du mein Gott sein. In jeder Beziehung ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen. Und das Vertrauen zwischen zwei Menschen aufrechtzuhalten. Eine persönliche Erfahrung mit Gott brauchen wir auch. Wie viel liest du im Wort Gottes in der Woche? Um Informationen zu bekommen. Vergleich das mit, wie viel du in der Bibel liest, um Gott kennenzulernen. Diesen Gott besser kennenzulernen. Gott schenkt uns eine Geschichte in der Form der Bibel. Wir können entweder sein Wort lesen, um Fakten zu lernen, für unser nächstes geistliches Gespräch oder um tiefer in der Gemeinschaft mit ihm zu gehen, um Jesus zu begegnen. Versteht mich nicht falsch. Fakten über Gott, Beweise zu wissen, warum wir glauben, um uns in einem Gespräch zu helfen, sind gut. Aber Gottes Wort nur zu lesen, um Fakten zu lernen, kann, nicht unbedingt, aber kann uns hohl und leer, geistlich leer, links liegen lassen. Was tust du in der Woche, um deine Beziehung zu Jesus zu verbessern? Das Bibellesen ist nur eine Sache. Das Gebet, Gemeinschaft, geistliche, biblische Meditation, sage ich mal, ist auch hilfreich. Zweitens, Vers 13b. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde, nicht Sterne, Staub. Ja. Sie werden sich ausbreiten nach Ost, West, Nord, Süd. Was ist diese Sache mit dem Land? Das habe ich wirklich nie verstanden, bis ich erwachsen wurde. Naja, früh 30er Jahren habe ich das wirklich verstanden. Warum beschenkt sich Gott auf ein kleines Stück Land in Palästina? Weil die Verbindung zu dem Land für Gottes Volk wichtig ist. Und dann frage ich mich, aber wieso? Denk zurück. Gott hat Abraham das Land versprochen. 1. Mose 15. Und das, was Gott verspricht, geht in Erfüllung. Er hätte ihn Amerika versprechen können. Oh, sorry, das kam aber später. Das war ein Witz. Hat er aber nicht. In der bekannten Welt damals war dieses Stück Land wichtig, weil alle dort durch mussten. Von Ost nach West, von Nord bis Süd, ein Transitland für Menschen, Güter, Kulturen. Hier konnte man am besten ein Licht und Salz für die Erde sein. Aber Gott kann es nicht so lassen. So wie Gott ist, er hat Pläne, hat einen großen Plan. Es ist auch viel mehr. Gottes Versprechen an Abraham, Isaac, Jakob ist auch ein Versprechen an uns. Galater 3, sorry, Nord, Süd, Ost, West. Wenn man das anguckt, sollten eigentlich das Land hier beenden, oder? Euphrat. Im Original. Nicht nur, wo endet das jetzt? Hilf mir. So ungefähr, ist der Jordan die Grenze?
In der Mitte.
Mitte von Jordan. Ja, genau. Da. Da ist die Grenze. Dieses kleine Stück. Versprochen wurde hier, bis zur Euphrat. Ich weiß nicht, wie weit im Süden, aber viel größer wurde versprochen. In Galater 3, 29, was sagt Paulus? Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Römer 4. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein soll, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Wir sind Erben des Versprechens. Alle, die Jesus Christus gehören und ihn als Herr und Retter angenommen haben. Heißt das nun, dass Palästina auch uns gehört? Ja, nee. Politisch auf jeden Fall nicht. Geistlich? Nein. An einer anderen Stelle überlegen wir etwas, was das uns bedeuten könnte. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Gott gab sein Versprechen an Abraham und Israel, aber durch den Glauben und wegen Jesus, was er getan hat, beinhaltet auch die Nationen. Ich habe keine Ahnung, wenig Ahnung, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt, diese neue Erde, neue Himmel. Hinweise haben wir, viele versuchen irgendwas zu bauen. Der Tempel muss wieder aufgebaut werden in Jerusalem. Viel Glück damit, bevor Jesus kommt. Naja, es gibt andere Ideen. Vielleicht hat einer Theologe, Freund von uns, hat er gesagt, fand ich interessant, werden die Erlösten von ethnischen Israel in der neuen Erde in Palästina leben, zwischen den Flüssen Ägyptens und Babyloniens. Fand ich interessant. Aber die ganze Erde wird dem Volk Gottes gehören, wenn sie wieder mit Gott auf der Erde regieren. Das Reich Gottes wird die Erde erfüllen. Die ganze Erde. Und Gott hält sein Versprechen. Er hält sein Wort. Drittens, Vers 14b. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinem Zusage, die ich dir gegeben habe. Ein bisschen ähnlich wie Josua, ne? Später. Gottes Plan war eine unbedeutende Familie auszusuchen, die er hilft, zu einem großen Volk zu machen, um alle Völker, Sippen, Geschlechter zu segnen. Das war sein Plan, ist sein Plan und Gott hält sein Versprechen. Er hält fest an seinem Plan. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen. Ja. Natürlich, wenn wir die Geschichte kennen, es gab viele Aufs und Abs, Schwierigkeiten für das Volk Israel. Sie waren Gott nicht immer treu, aber Gott war seinem Versprechen gegenüber treu. Wie sieht das bei dir aus? Hast du manchmal oder gerade Schwierigkeiten? Hast du Momente der Enttäuschung? Bist niedergeschlagen? Sitzt du in einem Gefängnis, einer Art Gefängnis, verklagt und fragt, Gott, wo bist du? Dann sage ich dir, willkommen im Club. Du gehörst zu einer langen Reihe von fehlhaften und siegreichen Menschen, die Gott benutzt hat. Für seinen Plan in seinem Reich. Wo war Gott die ganze Zeit in dieser Geschichte mit Israel? Er war gegenwärtig. Er war da. Das ist so stark für mich, dieses Bild von der Wolke und Feuersäule, als die Kinder Israels in der Wüste rumgegangen sind. Gottes Gegenwart war da. Er hat sich nicht in einer Hölle versteckt. Er hielt immer sein Versprechen. Und heute noch mag er das. Obwohl die Juden sicherlich öfter mal gefragt haben, Herr, wo bist du? Und nur langsam erkannt haben, dass er sein Versprechen doch hält, auch in den schlechten Zeiten. Wo ist Gott jetzt in deinem Leben? Ich glaube fest, dass er sich nicht versteckt hat von dir. Denk mal nach, während ich die nächste Stelle lese, aus Jesaja 43. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denkt ihr an eine Stelle im Neuen Testament? Eine Aussage von Jesus? Der gute Hirte. Er ruft sie, er ruft seinen eigenen Schafe bei Namen. Er kennt deinen Namen. Manche Worte hier, was Jesaja sagt, wurden Realität für einige. Und alle beschreiben die Gefahren, mit denen die Juden ausgesetzt worden waren. Gott verspricht. Was so stark durchkommt, Gott verspricht seine Gegenwart mitten in Gefahr und Chaos. Wow. Und das gilt auch uns. Wann bist du zuletzt durchs Feuer gegangen? Wann bist du zuletzt schwindelig geworden wegen dem Chaos in deinem Leben? Mitten in so einem geistlichen Krieg müssen wir nicht vergessen, was für einen Gott wir haben, wir dienen. Ein Wesen, der es nicht lassen kann, uns zu lieben und uns beizustehen. Sogar wenn wir seinen Sohn auf brutale Art und Weise töten. Er hat uns erlöst und er bittet nur darum, dass wir sein Angebot annehmen oder zu ihm zurückkehren und mit ihm gehen. Wer war schon von euch auf eine lange Wanderung? Radtour. Eine lange Laufveranstaltung. Ich habe den Traum, irgendwann mal den Jakobsweg nicht zu laufen, sondern zu fahren mit dem Fahrrad. Würde ich gern machen. Was hast du über dich gelernt bei dieser langen Reise? Für mich persönlich war das bis jetzt lange Radfahrten oder einmal ein Marathon. In Köln. Sollte jeder das machen einmal. In Köln. Es ist eigenartig. Naja, es gab gute und schlechte Zeiten. Zeiten der Freude und des Schmerzes. Viele Zuschauer und auch einsame Orte. Mitläufer und Einsamkeit. Was ich bemerkt habe, was ich gelernt habe, es war immer besser, als es immer noch war, wenn ich alleine sportlich was mache, wenn ich mit jemandem. Es ist immer besser für mich, wenn jemand neben mir ist. Nein. Der Schmerz ist immer noch da. Aber man kann es besser aushalten, den Schmerz, wenn noch jemand dabei ist. Noch eine Frage an euch. Was hilft dir bei diesem langen geistlichen Lebensweg? Vielleicht können wir Dienstag und Mittwoch darüber austauschen, was dir hilft auf diesem Weg. Gibt es für dich eine Bibelstelle, was für dich hilfreich ist? Ich fange an. Und könnt ihr heute eins laut sagen, wenn du möchtest, oder Dienstag oder Mittwoch. Warum ich an dieser Stelle gedacht habe, bin ich immer noch nicht klar, außer der letzte Satz. Aber Jesus sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Eine zweite Stelle, die mir Mut macht, ist 1. Petrus 1, 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbart werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde, als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Hat jemand eine Stelle gerade? Was?
1. Korinther 10, Vers 13.
Ja.
Steht, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt.
Schön. Ja.
Römer 12, Vers 11. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft.
Was hilft dir auf diesem Weg?
Hier Hebräer 12, Vers 2. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg von Vertrauen und Glauben vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nicht gehalten, aber in so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erleiden musste. Es wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben.
Vielleicht bis Dienstag oder Mittwoch, irgendwann mal diese Woche, kannst du eine Stelle aussuchen. Vielleicht wäre es gut, diese Woche jeden Tag diese Stelle zu lesen, als Erinnerung. Zumindest ist das euer auf Hausaufgabe. Beten wir zum Schluss. Herr, ich danke dir für deine Worte, für deine Wahrheit, was wir in dieser Geschichte lernen und herausholen können. Für uns auf unserem Weg, als wir mit dir gehen. Vater, manchmal sind wir einfach mal weg oder weg wollen, irgendwo hingehen. Und manchmal ist das richtig und gut und manchmal ist das ein Versuch, weg von dir zu laufen. Vergib uns, gib uns Klarheit, den Glauben, Gelegenheit, wieder zurück zu dir zu kommen. Vergib uns, Vater, wenn wir sündigen. Danke, dass wir nicht vollkommene Menschen sein müssen, um mit dir zu gehen. Aber wir dienen ein vollkommener Gott, ein heiliger Gott, der uns zu einem Leben ruft, der unvorstellbar ist, wo wir keine Kraft dazu haben, sondern wir brauchen deine Kraft. Danke, dass du so offen und freigebig bist, uns zu geben, was wir für nötig haben. Vater, wir bitten um dein Segen. Bitte segnet uns, behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht über uns leuchten. Sei uns gnädig. Bitte, Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Deine Frieden. Durch deine Wahrheit. Amen. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit für Gemeinschaft und Zeit miteinander. Und wir bauen um, ziemlich kurz danach. Und essen wir zusammen. Alle sind herzlich eingeladen zu bleiben. Wir haben immer genug zum Essen. Gott segnet euch.